Herzlich willkommen zur Technikwürze 112, heute mit Gerrit van Aken. Hallo Gerrit.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend.
Und den Nikolai Schwarz zum ersten Mal in der Technikwürze. Hallo Nikolai.
Hallo, Premiere für mich, genau.
Ganz genau.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski.
Danke, Annik. Ja, euch beiden habe ich ja auch zum ersten Mal kennengelernt, jetzt am Wochenende, denn in Köln war ja das Multimedia-Treff. Wart ihr schon mal da beim Multimedia-Treff? Ich glaube, du, Gerrit, warst auf jeden Fall mal da, ne?
Ja, ich war im Oktober letzten Jahres oder im September letzten Jahres da und da waren auch, das war zum ersten Mal das große Webcrowds-Klassentreffen und das wollten wir jetzt zum Thema CMS nochmal wiederholen und es hat doch gut geklappt, ne?
Denke ich auch. Wir waren ja um die 17 Leute waren wir, ne? Oder wie viele waren wir, Nikolai?
Also am Anfang habe ich gehört 14, aber es kam mir dann auch irgendwie mehr vor.
Genau. Ja, also jede Menge Webcrowds mit jede Menge coolen T-Shirts, die wir dankenswerterweise vom David bekommen haben. David hat in letzter Minute noch einen Tag vorher T-Shirts gebügelt für alle Webcrowds, damit wir da geschlossen auftreten konnten und ein bisschen zeigen konnten, wo der Hammer hängt.
Ich hatte mit Jens Grochtweiß im Vorfeld am Donnerstag ein Gespräch gehabt und wir haben ja gesagt, Mensch, eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn wir ein T-Shirt haben. Hätten, sagte er, und ich sag, ja, eigentlich habe ich auch geplant, dass ich mir zumindest eins mache, wo ich jetzt irgendwas draufschreibe. Technikwürze, wie auch immer. Und dann sagt er, Mensch, ja, wäre doch eigentlich schön, wenn wir doch unsere hätten. Und scheiße, ich bin in der Werbeagentur und da kann man auch T-Shirts machen. Also habe ich gedacht, okay, machst du mal die Arbeit und plottest mal so ein bisschen was aus und machst mal schnell 20 T-Shirts. Dann bin ich an den Tag noch irgendwie in ein Taco-Geschäft gefahren und habe das Ding fast leer gekauft. Bin in ein anderes Taco-Chef noch gefahren, 10 Kilometer weiter, damit ich da meine T-Shirts kriegen kann. Habe ich dann alle bekommen und am nächsten Tag ging's los, letzten Freitag mit den ganzen Kram ausplotten, was ziemlich heftig war. Wir hatten eine ziemlich kleine Schrift. Ich hatte meine Freundin sogar noch in die Agentur geholt und ein Kollege hat noch geholfen. Wir haben stundenlang das Zeug entblättert und dann in eine Bügelmaschine das Ding draufgelegt. Es war eine ätzende Arbeit. Ich will sie nie wieder machen, aber ich denke, T-Shirts waren cool, oder? Also zumindest das Motiv.
Wahnsinn, in jedem Fall. Ich war extrem überrascht, dass das so kurzfristig funktioniert hat, weil normalerweise brauchen wir immer Wochen, um irgendwas zu planen, aber kaum ging's los. T-Shirts, wir möchten T-Shirts. Ja,
zack.
Alle hatten Zeit, sich das T-Shirt zu bestellen.
Das stimmt, ja. Ja, auf ein paar Buchstaben gefehlt oder ein paar Buchstaben Zwischenräume, aber scheißegal. Wir hatten vorne draufstehen Raute Web, das war eine CSS-Anweisung, Table Display None, important. Ist ein kleiner Insider für alle, die Webseiten machen. Ich habe das gegenüber meinem Chef auch mal so erklärt. Wer Webseiten macht, der kann das lesen und wenn er das nicht lesen kann, er hat einen Job verfehlt.
Richtig.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, auf dem Multimedia-Treff konnten es die meisten Leute lesen.
Ich denke auch.
Genau. Da konnten es die meisten lesen. Vielleicht noch mal inhaltlich einzusteigen, Multimedia-Treff.
Gerne.
War natürlich das Thema, also es war eigentlich ein zweigeteiltes Thema. Zum einen ging es um CMS, also Content-Management-Systeme, und zum anderen ging es um im Wesentlichen PHP-Frameworks eigentlich. Und da wurden einige Einführungsvorträge gehalten, die jeweils nicht besonders tief in die Tiefe gingen, aber einen ganz guten Überblick gegeben haben darüber, was da so angesagt ist derzeit. Und natürlich wichtiger noch in den Zwischenpausen jeweils Socializing, Leute kennenlernen und Hände schütteln und Pizza essen. Insofern eine gelungene Veranstaltung.
Wie ich mir habe sagen lassen, auch vom Veranstalter die legendäre Pizzaschlacht.
Die ist wirklich legendär, das ist also ganz großartig. Es war auch diesmal genügend Pizza da für alle.
Also ich muss in zweierlei Hinsicht mal ehrlich sein. Das erste ist, ich habe am Vorabend erst geschaut, um welche Inhalte es ging. Ich finde die Institution Multimedia-Treff ganz wichtig, ganz gut. Aber vor allen Dingen oder hauptsächlich bin ich hingegangen wegen eben diesem Socializing, die meisten Webcrowds, auch euch beiden, endlich mal persönlich kennenzulernen. Also Dirk Jess zum Beispiel habe ich auch vorher nicht getroffen. Stefan Nitsche, bei dem ich übrigens übernachtet hatte, bei ihm zu Hause. Danke dafür nochmal ein Essen. Es war wunderbar. Endlich mal alle zusammen. Ich fand es echt gut.
Ja, es war für mich auch ein Termin, bei dem ich die letzten beiden Leute aus der Webcouts-Redaktion, die ich noch nicht getroffen hatte, nämlich dich und Nils, endlich sehen konnte. Und darüber hinaus liefen da eben mehrere andere Webcouts rum, mit denen ich bisher allbestenfalls geemailt hatte und die ich auch noch nie gesehen hatte.
Nils war
Insofern,
doch klasse mit
aber
sein. Entschuldigung.
insofern übrigens nicht nur dieses Multimedia-Treff, auch die Barcamps, auf die ich hingehe, gehe ich meistens nicht aus inhaltlichen Gründen hin, sondern rein, also an erster Stelle steht für mich immer Networking.
Ja. Der Nils war auch klasse mit seiner Kamera, oder?
Das muss man vielleicht auch kurz erklären. Nils, während alle Leute da mit ihren großen Digitalkameras rumliefen, hatte Nils noch so eine Uralt-Kamera.
Die jetzt älter als ich. Älter als ich.
Genau, der hat tatsächlich noch so einen Uralt-Film, den ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, einlegen musste. Und dann stand er irgendwann neben mir und zog dann tatsächlich irgendwo an so einem kleinen Hebel den Film weiter. Und ich dachte
ich
mir, okay,
find's geil.
Das war Retro.
Ja, es war also keine Spiegelreflex, keine alte, sondern tatsächlich eine alte Kleinbildkamera
ja.
mit so einem Objektiv, wo man per Hand scharf stellen muss. Aber also es war sehr, sehr cool. Und er meinte, ja, er macht damit seine Fotos und das ist ein bisschen umständlich, aber die Qualität ist bombig.
Und es ist Absicht, was
und
er macht. Also von daher
ein sehr lichtscharfes Objektiv. Also du kannst damit auch bei Dunkelheit praktisch ohne Blitz fotografieren. Und also hat er gemeint, das ist wunderbar. Na gut, die Abwicklung ist halt umständlich, ganz klar. Aber ansonsten ist er damit sehr zufrieden und ja, ist doch eine coole Sache.
Ich pack das unter Liebhaberstück, also von daher.
Genau.
Ja, Multimedia-Treff. Ich denke mal, 35 Euro hat mich das jetzt gekostet, die Veranstaltung, damit ich die besuchen konnte, plus eben Zugfahrt. Sollte jeder, der sich mal in die Richtung mal ein bisschen informieren möchte oder ein bisschen Socializing betreiben sollte, auch nächstes Jahr mal ins Auge fassen, oder? Können wir so aussprechen,
genau.
Die Empfehlung.
Und wenn es nur darum geht, so ein bisschen die Atmosphäre zu schnuppern und zu gucken, was sind das für Menschen, die Webseiten heutzutage machen und so ein bisschen zu gucken. Ja, ne?
Oder um sich genau. die neuesten Webcouts-T-Shirts anzuschauen.
Und das auch, ja.
Richtig. Gut. Nächstes Jahr wird es wieder welche geben, allerdings mit Vorzeit und diesmal im Flockdruck oder wie das heißt, also ohne Bügel
und
so. Ah,
sehr schön.
Dann kümmere ich mich da auch drauf, wenn wir das rechtzeitig machen. Aber so viel zum Multimedia-Treff. Unsere hauptsächlichen Rubriken, auf die ich heute den Fokus legen wollte, mit einer Ausnahme, ist natürlich die Mecker-Ecke und die Empfehlungsecke. Ich möchte aber kurz so ein paar News runterrasseln, was mir im Laufe der letzten 2 oder 3 Wochen war es jetzt so über die Leber gelaufen ist. Vielleicht habt ihr auch noch so ein, zwei Sachen darüber zu erzählen. 280 Slides ist eine Keynote-Präsentation, also eine Webseite, JavaScript-basiert, mit der man seine eigenen Präsentationen wie PowerPoint oder Keynote auf dem Mac machen kann. Sieht auch so ein bisschen aus wie Keynote. Und ich mit meinem Nichtwissen denke, glaube ich, aufgeschnappt zu haben, dass die Entwickler von 280 Slides Apple-Entwickler sind ehemalige.
Ja, das sind praktisch die Entwickler von Keynote. Oder
Haben,
zumindest,
ja.
Und die haben sich dann selbstständig gemacht. Ist richtig, ne?
Ja, aber das ganze System ist jetzt nicht nur für einen Mac, das funktioniert auch auf dem PC.
Ja,
genau.
das Geile daran
genau.
ist, ja klar, es ist webbasiert. Das Krasse
genau.
daran ist, das wirklich Krasse daran ist, die haben nicht nur das Ding so per Hand in JavaScript programmiert, sondern sie haben eine Bibliothek geschrieben, eine Art Compiler-Klasse fast, die heißt Objective-J. Ja?
Mhm, genau.
Und was macht die? Die nimmt Objective-C-Code und wandelt den um in JavaScript, was völlig krass ist. Was, also
ja.
Wer das sich damit auskennt, das ist ähnlich, was Google gemacht hat. Google hat eine Bibliothek geschrieben, mit der man Java-Code in JavaScript-Code umwandeln kann und damit Applikationen machen kann, wie Gmail oder so. Und das Ähnliche haben die jetzt gemacht, eben mit Objective-C. Und das ist eigentlich eine unfassbare Leistung, dass man jetzt irgendwie programmieren kann, wie für ein Desktop-System, aber er spuckt einem eine Web-Applikation raus.
Ja, ist sehr strange,
und
ja.
Und die
also
sieht sehr krass aus.
Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass man die Slides, die man damit macht, dann auch als PowerPoint-Präsentation abspeichern kann. Für den Fall, dass man irgendwo unterwegs ist und dann doch keinen Netzzugang hat, kann man dann trotzdem seine Präsentation zeigen.
Genau, also wer da online irgendwie präsentieren möchte, ist auf jeden Fall mal einen Blick wert und mit Sicherheit komfortabler als Google Text und Tabellen. Da gibt es ja auch ein Präsentationstool, aber das ist, glaube ich, sehr unterlegen.
Ich denke auch. So, zweite Neuigkeit, die möchte ich ganz kurz am Rande erwähnen. Wer mit WordPress ein bisschen was rummacht und möchte seine Webseite jetzt ein bisschen besser in den Suchmaschinen-Ranks sehen, der kann sich mal die Tipps zum SEO-Ranking anschauen. Gibt's auf Yoast.com. nicht weiter darauf eingehen. Da gibt es von einem PDF jetzt als Übersicht über die jQuery-Selektoren. Also wie kann ich jetzt das DOM oder die DOM-Elemente genau richtig ansprechen? Da hat sich ja mal jemand die Arbeit gemacht und hat auf 4 oder 5 Seiten als PDF im Englischen mal die ganzen Selektoren und Möglichkeiten aufgeschrieben, wie man jetzt daran kommt, wie kann ich die ganzen Sachen ansprechen, zum Beispiel jede zweite Liste innerhalb jedes zweite Element innerhalb einer Liste und so weiter und so fort. War jetzt gerade kostenlos oder ist immer noch kostenlos? Wir verlinken das einfach mal und schaut euch das nochmal an. jQuery-Selektoren. So, dann habe ich noch was in Richtung jQuery. Mein Lieblingstool, meine Doku, endlich, die ich damals benutzt habe, wirklich endlich, ist Visuals jQuery. VisualJQuery.com war meine Lieblingsadresse, sie war es immer. Denn was ich gar nicht so mag, ist die API-Dokumentation, also ganz normal von irgendwelchen Tools, die ganz normal in Dokumentationsform ist wie ein Wiki. Ich finde es fürchterlich. VisualJQuery, ich sage, in welche Rubrik möchte ich? Möchte ich jetzt DOM-Elemente aufrufen oder ich möchte in Effekten nachschauen, wie was funktioniert, ich klicke drauf, habe also eine grafische Oberfläche. Das Problem bei diesem Ding, das kommt ja ursprünglich, ich habe es mir gerade nochmal aufgeschrieben, von Jehuda Katz, glaube ich, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Der hat das Ding damals mal gemacht und inzwischen, der hat sich nie wieder drum gekümmert und das Ding ist total veraltet. Ich glaube, jQuery 1.1.2 oder so ist da noch die Basis der Dokumentation, das heißt völlig veraltet. Problem eben, man kann es für die heutige Dokumentation nicht mehr nutzen, es sei denn, man nutzt die neue Visual jQuery, die jetzt der Remy Sharp programmiert hat. Das Ding ist ganz neu im Netz, unterstützt die Version 1.2.6, also die ganz aktuelle. Ich finde es super genial, klasse. Ich habe mich richtig drauf gefreut.
Was ich komisch daran finde, ist, ich dachte immer, dass diese Visual jQuery-Geschichte sich irgendwie die aktuellen API-Daten in einem Austauschformat immer zieht und dass die eigentlich immer aktuell ist.
Habe ich damals auch gedacht.
Tut's aber, glaube ich, offenbar doch nicht, ne?
Nee. Deswegen wurde es nie weiterentwickelt.
Ja, genau.
Und deswegen freue ich mich jetzt, vielleicht hat der Remy, das weiß ich eben nicht, ob der jetzt da irgendwie die aktuellste API holt oder so.
Wie auch immer. Auf jeden Fall gute Sache. Nicht.
Genau, Tipp kam von Jens Krochdreis. Finde ich super gut. Ist leider nicht mehr erreichbar unter der visualjQuery.com. Da ist noch die alte. Den Link aber in Technikwürze für alle, die mit jQuery was rummachen. So, den hat der Dirk Jesse heute nochmal in Google Docs ein bisschen was hinterlassen. Und zwar möchte er wissen, was wir über Firefox 3 denken. Nikolai.
Firefox 3 habe ich auch schon runtergeladen und installiert. Arbeitet sich jetzt erstmal genauso wie mit dem letzten Firefox. Das Einzige, was ich bisher gemerkt habe, Zoom funktioniert halt ein bisschen anders. Er zoomt jetzt auch richtig bei gewissen Seiten. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob er das unterteilt, ob er irgendwo nur mit Text Zoom macht oder ob er einfach komplett alles
zoomt. Kannst du, glaube ich, einstellen, ja.
Und ich weiß nicht, irgendwo beim Unterladen habe ich gelesen, 1400 Verbesserungen in Firefox 3. Ich habe keine Ahnung, wo die alle sind.
Ich glaube, habe ich richtig gelesen, es waren 10.000 oder so oder 100 sogar?
50 Millionen.
50 ja. Millionen.
An keine Ahnung.
Also, wenn man jetzt oben die Adresszeile eingibt, gibt er einem gleich ein paar Sachen aus, die er dann gefunden hat und vorschlägt. Das ist ganz gut. Er hat jetzt einen vollen Zoom, wie gesagt, eine verbesserte Performance. Soll alles ganz toll sein. Das, was ich im Moment vermisse, ist Firebug.
Nee, gibt's schon.
Also, ich habe nur irgendwo gelesen, ja, eine Beta, oder?
Nee, ist alles schon da. Also, ja, musst du nur gucken richtig. Bei Add-ons. Weiß ich nicht, Firefox oder so, dass es da geht, wie gehabt.
Seit ja, also Tagen. Auch die interne, das habe ich heute nochmal auf der Arbeit, da habe ich den nochmal installiert, ausprobiert. Wenn du bei Firefox 3 direkt in den Add-ons klickst und gehst dann auf die Suche installieren, dann kannst du auch die neue Version direkt von da aus gleich runterladen. Funktioniert.
Okay, werde ich gleich tun. Als ich das neulich versucht habe, ging es auf jeden Fall nicht.
Ja, es waren ein paar Tage, war es irgendwie nicht angepasst. Das ist richtig.
Ja, soweit so gut, ist immer noch das Programm, das ich empfehlen würde. Also als Browser, also, den ich empfehlen würde, klar.
Zum Entwickeln. Also ich finde ja Firefox 3 auf Windows ist es auf jeden Fall der beste Browser. Der ist immer noch etwas besser geworden. Ja. Wobei, also hässlich ohne Ende. Also gerade unter Windows XP, das geht ja überhaupt nicht mit diesem grünen Button.
Die Buttons oben, ne?
Er ist eher schlimmer geworden als hübscher, ne?
Auf jeden Fall. Performance-mäßig kann ich nicht viel zu sagen, weil ich nicht so viel damit rumsurfe. Aber man sagt, dass die Leute, die exzessiv Tabs verwenden und dann irgendwie 50.000 Tabs offen haben, dass sie da sehr, sehr starke Verbesserungen in der Performance erleben. Ich erlebe halt auf dem Mac, sag ich mal, wo ich entwickle, mit dem Firefox 3 jetzt auch, dass der halt einfach immer noch behäbig ist und nicht wirklich, die Oberfläche ist halt immer noch nicht wirklich, fühlt sich nicht an wie eine Mac-Oberfläche, wird sie auch nie tun, weil es halt eben keine Mac-Oberfläche Oberfläche ist, sondern so eine komische XUL-Geschichte. Das ist einfach immer noch so ein bisschen ein Schlachtross, ein bisschen behäbig und riesig, aber letztendlich jetzt in der im Entwicklungsalltag habe ich jetzt kaum Unterschiede feststellen können. Ja. Ich habe meine Web-Developer-Toolbar, meinen Firebug und das reicht und damit kann ich gut entwickeln, aber jetzt besondere tolle Features, die neu sind oder besser sind, zum Zweier kann ich jetzt nicht so feststellen.
Also ich muss gestehen, ich nutze Firefox auch lange Zeit nicht mehr, weil ich eben nur noch mit dem Safari entwickle. Und
auch entwickeln auch, Sachen, ja?
Ja, ich entwickle auch mit dem Safari, gibt da alle Tools an Bord schon und ein paar Simple-Plugins, die man dazu nutzen kann, um den Quelltext zu formatieren oder den Tidy anzuzeigen und so weiter. Also damit bin ich schon sehr glücklich. Wenn ich doch mal irgendwas JavaScript jQuery-mäßig Spezialfall zu entwickeln habe, dann öffne ich eben nochmal Firefox und gucke mir das dann eben in einem Firebug an. Das ist so die einzige Geschichte. Deswegen stecke ich jetzt ehrlich gesagt nicht so im Firefox-Thema mehr drin. Ich muss aber gestehen, dass die offensichtlichen Änderungen, die ich da gesehen habe, meines Erachtens 3 Jahre Entwicklungszeit und, keine Ahnung, 15.000 angekündigte Verbesserungen, ich sehe die nicht. Das Einzige, was ich sehe, ist oben das, was du, Nikolai, gesagt hast in der Adresszeile, dass er da gleich andere Sachen durchsucht, obwohl ich das grafisch fürchterlich überfrachtet finde. Also meine Mutter wird da einen Kollaps kriegen, wenn die das Ding nutzt. Ich finde ihn, das hast du, Gerrit, gesagt, musst du dir zustimmen, extremst hässlich, gerade unter Mac zum Beispiel. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wo diese Veränderungen drinstecken, dass das eine Version 3.0 rechtfertigt, aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung.
Ja, naja, es mag sein, dass die ganzen Verbesserungen alle so sehr im Hintergrund sind, dass jetzt alles sicherer ist, was die Passworte angeht und dass sie gegen Scams geschützt sind und sowas, aber das, wie ihr schon gesagt habt, das, was auffällt, ist, dass diese Zeile mit den Icons hässlich ist und auch wenn diese Tipps gegeben werden, auch das ist hässlich. Wirklich unglaublich schlecht gelöst.
Dennoch möchte man sagen, dass unter Windows und unter Linux ist meines Erachtens der beste Allround-Browser ist.
Immer noch,
fast jedermann am besten geeignet.
Absolut.
Und auf dem Mac ist halt Safari der beste Browser, muss man einfach schon auch sagen.
Auch weil er deutlich schneller ist, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, vor allem deswegen, ja.
Genau. Eine Sache möchte ich auslassen, die GIF Firebug Extension, die habe ich mir mal notiert, die bringe ich in der nächsten Technikwürze-Sendung. Was ich mir nicht angeschaut habe, auch ein Tipp von Dirk, hier ist Firefox 3 for Developers, keine Ahnung, was dahinter steckt.
Behandeln haben wir jetzt auch. Eigentlich besprochen, oder?
Ist das die Geschichte? Ich weiß es gar nicht. Aber das
ja,
wäre mir
ist,
noch
glaube ich, so ein Artikel, wo drin steht, dass wie man den für Entwicklung nutzt eigentlich. Also das, was jeder macht.
Dann sagen wir, verlinken wir das ganze Ding, dann kann sich jeder da eine Meinung bilden. Von dir, Gerrit, wird wahrscheinlich das Versal-Set sein, ne?
Nee. Das stammte von mir.
Oh, sehr schön.
Das stammte von mir, das habe ich ja heute noch gelesen im Fontblog, und zwar das Versal-Set war ja schon die Norm und gibt es jetzt auch als ISO-Norm, also internationaler Standard. Und in Unicode wurde es ja schon aufgenommen und jetzt wartet man quasi darauf, dass es irgendwann mal dann auch den Übergang schafft in die deutsche Rechtschreibung.
Genau,
also ich warte zumindest darauf. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich bin für das Versal-SZ.
Ja, es ist ja ein vielstufiger Übergang jetzt. Es wird auch kommen, denke ich mal. Es ist ja Realität letztlich. Ja, man muss es immer so sehen. Es ist, die Leute wollen es verwenden und die Regeln nicht kennen, dass man eben im Versalsatz statt einem scharfen S ein Doppel-S machen muss. Die Regeln nicht kennen, machen ein scharfes S rein. Und insofern müssen wir uns da, glaube ich, den Gegebenheiten einfach anpassen. Und was ich spannender fände, außerhalb der Rechtschreibung ist natürlich dann, wann das Zeichen in den ganzen Schriftsätzen aufgenommen wird. Ne? Ja. Weil das ist ja schon beim Eurozeichen ein langer Prozess gewesen. Es klingelt gerade mein Handy, ich mach's gerade mal aus. So. Das Eurozeichen hat lang gebraucht, bis es drin war. Es wird genauso lang oder noch länger dauern jetzt hier bei dem Versal-SZ.
Mit Sicherheit, ja.
Vor allen Dingen, bis wir die ganze Unterstützung haben im Web. Also das wird wahrscheinlich doch mal 5 Jahre dauern, mindestens. Bis das irgendwo mal angezeigt wird, denke ich.
Mir geht es darum, ich habe halt ab und zu, nicht ab und zu, so oft kommt es nicht vor, aber wenn ich Kunden habe, die ihren Namen benutzen für ihr Logo und in dem Namen kommt ein SZ vor und die entscheiden sich dann dafür, im Logo im
Ja.
Großbuchstaben zu haben. Ja. Ich hatte irgendwie einen Kunden, mit dem ich sehr lange diskutiert habe, dass man doch dass doch SS schreiben müsste. Im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass wir eben Großbuchstaben mit einem kleinen SZ gemischt haben. Und wenn es jetzt das Groß-SZ gibt, habe ich dieses Problem nicht mehr.
Immerhin. Ja, denke ich, sind wir mit News soweit durch, ne?
Jo.
Dann kommen wir mal zu Aktuelles.
Aktuelles.
Hey, willkommen zu Empfehlungen. Aktuelles ist ja News.
Das stimmt, du hast recht. Ach komm, dann kann ich noch mal eine Taste drücken. Ich mache noch mal eben. Komm
Ja.
mal her.
Aha.
Empfehlungen.
Das klingt ja schon besser, oder?
Großartig.
Also unsere Empfehlung. Diesmal möchte ich nicht anfangen. Nikolai.
Aber ich
Ja.
möchte auch nicht anfangen, weil man jetzt nicht so eine richtige Empfehlung ist.
Ach,
Es
geht
ist
das schon
eher,
wieder
okay, ich
los
fange
hier?
an. Ich fange an, ist sicher. Auf dem Multimedia-Treff war es so, dass ich irgendwann so eine kurze Diskussion hatte mit Bernhard Welze und der erzählte mir was von PSD to CSS. Da gibt es verschiedene Services, die einfach, wenn man ein Design hat, das als PSD, sagen wir mal, vorliegt,
Also
dass die.
Photoshop-File.
Ja, genau, ein Photoshop-File, dass die das. Also zwei Möglichkeiten. Entweder man schickt es rüber nach China und die basteln daraus einen CSS-File oder es gibt auch irgendwelche Automatismen. Und
Oh,
ich habe selbst nicht.
Automatismen.
Ja, das mit dem Automatismus. Es gibt irgendwie PSD2CSSonline.com. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Prinzipiell ist es mir egal, ob das nun von Chinesen runtergehackt wird oder ob das auch halbautomatisch laufen kann. Ich habe mich kurz darüber. Ich habe kurz verwundert innegehalten, weil ich verdiene ja auch mitunter Geld damit, wenn mir jemand eine Photoshop-Datei liefert und ich mache daraus CSS. Aber es war noch nie mein beliebtester Job, weil es ist einfach unkreativ, ja. Ich bastel einfach das CSS raus, so wie ich weiß, dass man es hinbaut, aber es macht nicht besonders viel Spaß. Von daher, wenn das nun halbautomatisch läuft oder ob das nun irgendwelche Chinesen machen, wie gesagt, ist mir egal. Finde ich immer noch besser, als dass ich es selbst machen muss. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau den Stand der Dinge. Ich weiß, dass Bernhard es einmal ausprobiert hat und überrascht war von der Qualität. Insofern, wenn das die Richtung sein sollte, bin ich voll und ganz zufrieden damit,
Da
wenn ich
muss ich
das
aber nichts
outsourcen kann.
sagen, das sehe ich ein bisschen anders. Also, egal wie die Qualität ist, ich muss sagen, dass mir das Schreiben von HTML und CSS unheimlich viel Spaß macht.
Ich find's auch
Das
tierisch
ist,
geil.
also, ist also, da mag ich vielleicht etwas ingenieursmäßig da drauf sein, aber ich finde es einfach unheimlich toll, die Kontrolle zu haben über alles und schlanken Code zu schreiben und so. Das ist auch der Grund, warum ich keine Frameworks mag. Ich mache lieber alles per Hand und sehe das an. Das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Und das ist neben dem Designprozess unheimlich schön für mich. Und deswegen würde ich es niemals sowas automatisch oder bei Chinesen machen lassen.
Also ich
Echt?
habe
Okay, ich bin verwundert.
auch
Weil,
zwei
ja, kannst
Geschichten.
du, ja.
Also ich muss auch
Weil ich es eben
sagen,
nicht gerne mache.
meinerseits, ich schreibe verflucht gerne HTML, CSS. Ich denke, das ist der Hauptpart in meinem Job. Ich mache das wirklich sehr gern. Die Bedenken, die ich dabei einfach habe, ist, ich meine, ich überlege mir wirklich jede einzelne Zeile, und versuche zu kürzen, wo es
Ja.
nur geht und versuche es wirklich sauber hinzukriegen und ich bin dann wirklich extremer Fetischist. Das muss bei mir sogar designtechnisch im Quelltext, wenn ich das schreibe, muss das richtig sauber sein und richtig eingerückt sein. Da darf kein Leerzeichen umsonst sein, kein Tab oder so. Wenn das meine Arbeitskollegen machen, werde ich echt fuchsig und die müssen das echt sauber machen. Jens Grotters sagte mal, ich bin ja der Webstandards-Taliban in dieser Hinsicht, was politisch nicht ganz korrekt ist, aber eigentlich stimmt.
Der Nazi, ne?
Nein, das ist schon denn doch lieber der Taliban. Aber sei es drum. Also wie gesagt, ich liebe diesen Job und bin echt kritisch gegenüber, wenn ich, okay, die Chinesen, da können auch einige dabei sein, das möchte ich nicht abstreiten, die echt eine Menge drauf haben, aber so ein Automatismus, ich denke mir, wenn ich jetzt zu meinen Sevenload-Jungs gesagt hätte, Jungs, du, ich habe jetzt keinen Bock, ich jag das hier mal durch PSD.css oder wie das Ding da heißt. Ich weiß nicht. Also, da lege ich doch sehr viel Wert auf. Also, wenn ich selbst schreibe, weiß ich, wie es funktioniert und ich weiß sofort, wenn Fehler da ist, wo ich ansetzen muss. Ich glaube, wenn ich
Ja,
das
und
Ding übernehmen muss, dann.
zumal solche, du hast so spitzfindige semantische Diskussionen, also die du dann einfach auch führen musst mit dir selber irgendwie, wenn du guckst, wie das Dokument aufgebaut ist, wirklich die Semantik zu begreifen. Ich glaube, das ist eine Sache, die schon auch eine hohe Kompetenz erfordert und die einem keiner abnehmen kann.
Aber nichtsdestotrotz, Ich werde es mal testen, ich werde es mir spaßhalber mal anschauen, dann einfach mal gucken, was rauskommt.
Genau das hatte ich auch vor. Ich werde es mal testen, irgendwie in die chinesischen Sweatshops geben, in die CSS-Sweatshops und dann sehen, was die daraus machen. Und
Dann
wenn ich
bloggst
nicht
du
mehr
mal
viel daran
drüber.
ändern muss, genau, dann blogge ich drüber.
Ja, das wäre noch nicht schlecht. Keine schlechte Aktion. Du hattest noch einen Punkt, ne?
Okay, als richtige Empfehlung, ich glaube, da wird es jetzt auch keine so große Diskussion geben unter uns Devcouts, kann ich schon
Entschuldige,
mal auf
Nikolai.
die. Nein, nein, ich finde das da durchaus in Ordnung. Ich hatte schon erwartet, dass nicht jeder unbedingt dafür ist, das outzusourcen. Okay, das Positive. Webcouch-Sommeraktion. Wir haben ja im Winter seit Jahren traditionell immer schon unseren Adventskalender. In diesem Jahr gibt es erstmals eine größere Webcouch-Sommeraktion. Okay, wir hatten im letzten Jahr auch schon eine Sommeraktion quasi. Das waren unsere
Fußball.
Kritiken an den Fußballseiten, ganz genau. In diesem Jahr machen wir eine Sommeraktion, die nennt sich Sonnenseiten. Da stellen wir ab, ich glaube, Mitte Juli, so etwa 19 kleine Details vor auf den verschiedensten Webseiten und das dreht sich dann entweder mal um CSS, mal um Typografie, mal um Barrierefreiheit und jeder pickt sich so ein kleines Element raus von den verschiedensten Seiten und stellt dieses eine kleine Element vor, das auf dieser Webseite wirklich gut umgesetzt ist, so nach dem Motto, hier, das ist eine tolle Sache, orientiert euch mal dran und überlegt mal, ob man das auf andere Seiten, Webseite auch übernehmen kann.
Ja, und ich habe auch gehört, dass da ein richtig guter Artikel dabei sein soll von einem der hier Anwesenden.
Und ich bin es
Deutsch
nicht.
nicht.
Ich weiß aber von nichts, ich darf keinen Namen nennen.
Ich kann da jetzt keine Erhellung bringen rein, in der
Da ich
Hinsicht.
jetzt keinen Artikel geschrieben habe, kann ich es nicht sein. Nein,
Wir werden
also,
überrascht.
wie es auch kommen wird. Eine tolle Aktion, auch diesmal auch schön, dass es im Sommer passiert und nicht jetzt Sommer-Adventskalender heißt oder so. Eine hervorragende Geschichte und ich denke, ein Teil unserer Strategie, die wir mit den Webcrowds fahren, indem wir ganz einfach mal Tabellenlayouts abschaffen wollen. Schöne
Genau.
Geschichte, denke ich. Ja,
So, und damit bin ich
wunderbar.
durch. Für
Super.
meine Empfehlung.
Und Gerrit, mit Erschrecken habe ich
Ja.
festgestellt oder mit Freude, dass du bekehrt wurdest oder hast dich selbst bekehrt durch IMAP?
Ja, also ich wollte einfach, das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig aktuell oder webmäßig, aber einfach mal vielleicht für die persönliche Organisation ganz interessant. Ich habe jetzt nach langer, langer Zeit, wo ich ja schon vorhabe, meine Mail-Geschichte umgestellt, also meine gesamten Mails jetzt auf IMAP-Server umgestellt. Ich habe, also bin seit etwa 2, 3 Jahren bin ich bei Google Mail, mache dort meine gesamte Mail über Gmail und habe das immer mit POP genutzt, ne, wie das ja klassisch der Fall war. Und jetzt vor einem Jahr hat, glaube ich, Google angefangen, auch IMAP-Zugang anzubieten. Das bedeutet, ich kann jetzt meine Mails komplett auf dem Server hantieren und wenn ich ein externes Programm dafür verwende, dann wird es immer ständig synchronisiert. Das Ganze ist sehr praktisch, wenn man an verschiedenen Rechnern arbeitet und dort aber jeweils ein Mailprogramm nutzen möchte. Oder wenn man vielleicht mit einem iPhone zukünftig arbeiten möchte und möchte auch dort seine Mails gerne immer aktuell halten und Änderungen, die man an einem Gerät macht, übertragen sich eben auch aufs andere Gerät. Und das ist ganz praktisch. Jetzt habe ich heute die große Migration vorgenommen und das ist ja ein Höllenakt und das ist natürlich nicht so schön, weil ich wollte natürlich auch alle alten E-Mails, die noch nicht bei Google im Archiv waren, dann raufladen und das dauert ja Stunden, bis der alles synchronisiert und runterlädt und alle. Also es dauert sehr, sehr lange, wenn man sehr, sehr viele Mails hat. Ich habe halt jetzt irgendwie meinen gesamten E-Mail-Verkehr von ab 2000 irgendwie jetzt hier drin. Das sind also insgesamt irgendwie 25.000 E-Mails und das dauert halt eine Weile, bis das alles korrekt synchronisiert ist und so. Und da gibt es auch ein paar Unstimmigkeiten und Mails, die dann irgendwie wieder auftauchen, die eigentlich Spam sind oder die noch nicht gelesen sind oder als nicht gelesen angezeigt werden. Das ist ein bisschen buggy alles, aber jetzt glaube ich, jetzt vor ein paar Minuten ist es, glaube ich, durchgegangen und ich bin jetzt, glaube ich, hoffentlich soweit ganz zufrieden und habe jetzt ein bisschen aufgeräumt, noch ein paar Mails und habe jetzt alles auf IMAP und wenn ich jetzt einen neuen Rechner kaufe, dann muss ich nur noch einfach dieses neue Konto dort anlegen und zack, wieder ein bisschen warten, dann habe ich alles wie auf dem aktuellen Stand. Und das ist ganz praktisch, denke ich.
Vielleicht noch mal ganz kurz für die Anfänger erklärt. Es gibt ja ich glaube, klassische Methode, ein E-Mail-Postfach anzubinden an sein ein persönliches Programm oder wenn man das jetzt über Google macht, sei es ja dahingestellt, das ist POP. Wofür das auch immer steht, keine Ahnung, ist mir auch völlig egal.
Office Protocol.
Dankeschön. Funktioniert so, dass die E-Mails auf dem Server ankommen und wenn ich mich mit meinem E-Mail-Programm jetzt quasi auf diesem Server automatisch anmelde, dann werden diese E-Mails runtergezogen, sind dann nicht mehr auf dem Server, sondern lokal bei mir auf der Festplatte. Wenn ich jetzt eine E-Mail versende, sind sie auch nur in diesem Programm. Das war bisher ganz schön, aber inzwischen sind wir ja alle multimedial, nutzen nicht nur einen Computer, zum Beispiel zu Hause unterwegs, ob das jetzt ein iPhone ist oder auf einem EPC, scheißegal, oder wie auch immer, wir haben jetzt verschiedene Computer und da war es eben bisher das Problem, dass die E-Mails, vor allem die gesandten, eigentlich nur auf dem lokalen Computer sind. Und da gibt es eigentlich auch schon seit Ewigkeiten die Geschichte IMAP. Weißt du auch, Gerrit, wofür IMAP steht?
Nee, weiß ich nicht.
Ist auch egal, ist auf jeden Fall eine tolle Funktion. Da funktioniert es genauso, wie du das beschrieben hast. Also die E-Mails bleiben auf einem Server und synchronisieren sich quasi direkt mit dem E-Mail-Programm. Das sieht funktionstechnisch so aus, dass wenn ich jetzt zu Hause eine E-Mail schreibe und die versende und jetzt bin ich unterwegs beim Kunden und stelle fest, oh scheiße, die E-Mail, die ich versandt habe, da war ein Fehler jetzt im Word-Dokument oder so und ich muss da unbedingt dran. Was hast du bisher gemacht? Bist nach Hause gefahren, hast den ganzen Kram nochmal gemacht. Du kannst es jetzt online, loggst dich über einen Webmailer auf dein IMAP-Konto an, kannst direkt deine gesendeten Objekte, auch wenn du das auf einem ganz anderen Rechner gemacht hast, einsehen, bearbeiten und... Okay, dann haben wir gerade wieder ein Problem. Das beheben wir. So, nach dem Skype-Ausfall, es ist wieder nach einer halben Stunde. Es ist, irgendwie muss da noch irgendwas drin sein, damit der nach einer halben Stunde das Programm unterbricht. So, als hätte ich nicht gezahlt. Aber ich habe gezahlt, wirklich. Ich habe dafür Geld ausgegeben für die Software. Es ist keine Raubkopie, wirklich nicht. Ganz ehrlich nicht.
Tradition. So,
genau.
Muss fortgeführt werden. Als
Technikwürze-Zuhörer wartet man ja nur darauf.
Genau. Also alle haben mich ja weiter, auch wenn ihr mich nicht mehr gehört habt, aber die Hörer haben gehört, also IMAP, ich kann überall alles synchronisieren. Und Gerrit, IMAP ist, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte. Ne?
Es ist ein bisschen Magic. Also man sieht da was in Aktivitäten, was das Mail-Programm da macht. Ja, der ist die ganze Zeit am Röhren und Synchronisieren und Hochladen und was auch immer. Das ist ziemlich Magic, so diese Synchronisationsgeschichte. Aber am Ende ist irgendwie dann alles okay, so halbwegs.
Genau, also wenn du es einmal synchronisiert hast, dann läuft es wirklich automatisch im Hintergrund und dann
genau.
Echt eine schicke Geschichte. So, dann habe ich, glaube ich...
Ahnung von IMAP, ja? Aber ich kann auch wenigstens dazu beitragen, es steht für Internet Message Access Protocol.
Oh, perfekt, yeah. Perfekt.
Sehr schön.
Wikipedia, lass mich raten.
Natürlich.
Gut.
Ich habe noch eine Empfehlung und zwar Plainview ist ein Browser für den Macintosh. Ich halte ja nichts von, wir machen mal hier mal ganz schnell einen neuen Browser auf WebKit-Basis und nennen den Schickimicki und lassen den Button mal grün sein anstatt rot und finden das ganz stylisch. Ich mag das ja eher nicht. Deswegen habe ich kritisch mir Plainview mal runtergeladen, habe mir das angeschaut, aber ich finde das Ding richtig klasse zur Präsentation, zur Browser-Präsentation. Also, wenn ich jetzt beim Kunden bin und möchte eine Webseite präsentieren, dann habe ich ja normalerweise im Safari oder Firefox nicht so wirklich die Möglichkeit, jetzt mal ganz super unkompliziert Fullscreen zu machen. Mit Plainview habe ich eben diesen Fullscreen, diese Fullscreen-Möglichkeit kann hervorragend, ohne dass irgendwas, dass ich von irgendeiner UI abgelenkt werde, kann ich meine Sachen präsentieren. Das Tolle, auch noch kurz erwähnt an Plainview ist, ich kann den auch im sogenannten Kiosk-Mode einsetzen. Das heißt, mit Administrator-Passwort kann ich das Ding quasi schützen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Rechner habe und stelle den ins Geschäft und lasse diesen Plainview-Browser laufen, weil ich da meine Webseite, meinen eigenen Shop laufen lassen will, dann setze ich den in Kiosk-Mode. Da kann keiner wirklich raus, außer mit einem Administrator-Passwort und kann den Browser laufen lassen und kann ihn eigentlich in der Ecke stehen lassen, ohne dass ich mich drum kümmern muss. Also Plainview, ganz kurze Geschichte, basiert auf WebKit, ist eine tolle Geschichte. Kann man sich mal anschauen.
Vielen Dank.
Soweit dazu. Dann kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik.
Schluss mit lustig. Wir reden Tacheles.
Genau. Wer möchte denn mal anfangen?
Ja, auch von mir aus kann ich anfangen. Das ist eine kleine Sache nur. Ja, ich bin immer recht freundlich gestimmt. Ich habe nicht viel zu meckern.
Warte mal, Gerrit. Was ich übrigens gerade sehe, ist, dass der Legolai gar nicht mehr an Bord ist.
Oh, ja, dann holen wir wieder rein, ne?
Das macht nichts. Wir holen ihn mal wieder rein. Hallo Nikolai.
Ja. Ja, war ich jetzt alleine weg oder wie?
Du warst du, kurz weg, ja.
Genau, wir haben jetzt ohne dich weitergemacht.
Kein Problem.
Aber du bist ja wieder drin. So, wir sind gut. Jetzt inzwischen bei der Meckerecke und Gerrit wollte anfangen.
Ja, ich wollte eigentlich, ich bin ein freundlicher Mensch, ich will nicht so viel meckern. Also ein paar Tage nach dem Firefox 3 oder davor, ich glaube danach, kam auch der Opera 9.5 raus. Und ich natürlich gleich mal installiert, wie ich so bin. Und ja, muss sagen, ich bin erschüttert, dass sie nicht ein bisschen was dazugelernt haben, was die Anhübschung der Elemente angeht, der Bedienelemente, ja.
Ich
Also auf
finde,
dem Mac
ganz
ist.
kurz, ganz kurz, ich finde deinen Kommentar, den du bei Google Docs für diese Sendung hinterlegst, hast einfach sensationell. Du hast geschrieben, unfassbar, unerträglich hässlich. Dem
Ja,
kann ich nur zustimmen.
es spricht ja der Wahrheit, ne? Also ich weiß auch nicht, also auf dem Mac ist es so, dass man sich schon so ein bisschen an diese Konventionen halten sollte, die Apple rausgibt, wie ein Programm auszusehen hat. Das muss nicht alles gleich aussehen, aber es gibt bestimmte Stile, in denen man Buttons macht und bestimmte Sachen. Und Opera missachtet das einfach komplett, macht sein völlig eigenes Interface und das ist einfach ein absoluter Fremdkörper. Im Gegensatz zum Firefox ist es so, dass es zumindest performant ist und so und die Buttons sich schön drücken lassen und alles smooth geht. Aber rein visuell ist es aber eine Katastrophe. Und so wird, egal wie gut die unter der Haube ist, wird nie ein Mac-User Opera verwenden wollen als normalen Browser. Ja, das wird so nix.
Sieht
Ich
das auf dem
denke
Mac
auch.
so viel anders aus wie auf dem PC?
Ich glaube nicht, wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht genau. Ich habe die PC-Version noch nicht installiert.
Naja,
Ähm,
das,
aber
ich
es,
muss.
es geht halt einfach nicht, weil wenn du ein Programm machst, für was das Betriebssystem angepasst ist, und Opera ist ja unter der Haube für das Betriebssystem angepasst. Es ist keine so eine komische Cross-Plattform-Scheiße wie anderes. Also es läuft ja auf dem Mac halbwegs schnell und gut, aber eben die Oberfläche ist einfach visuell völlig daneben.
Ich glaube, das Problem ganz einfach oder der Unterschied für diejenigen, die jetzt vielleicht kein Mac haben, sondern Linux-Rechner oder Windows-Rechner. Jetzt aus der Windows-Welt kann ich mich daran erinnern, damals war es auf jeden Fall so, dass es da eigentlich scheißegal ist, wie ein Windows-Programm von der Oberfläche aussieht. Das ist eigentlich völlig egal. Das stört niemanden. Das sieht alles bunt kreuzgemischt aus. Niemand macht sich da Gedanken. Das ist völlig okay. Das zeigt auch übrigens die neue Beta. Ich weiß nicht, ob ihr in der letzten Folge schon gemerkt habe von Technikwürze von Skype. Die Windows-Jungs haben nochmal kurz zusammengefasst, haben, glaube ich, eine Beta veröffentlicht. Das Ding ist nicht mehr so ein kleiner Messenger nebenbei, sondern ist jetzt eine Full-Screen-Application, eine eigenständige Applikation. Naja, um auf den Punkt zu kommen, also völlig hässlich, ist scheißegal, wie es aussieht. Und beim Mac ist eigentlich das, wofür zumindest, denke ich, kann ich darüber so reden, dass die Leute, die einen Mac haben, eigentlich ja mehr oder weniger verliebt darin sind, dass alle Programme sich dem Look und Feel vom Betriebssystem annähern oder zumindest so aussehen. Und bei Opera ist das, obwohl es bei Opera ein Theme für Mac OS 10 gibt, überhaupt nicht gegeben. Das Ding passt da sowas von gar nicht rein und ich denke, das wird das große Problem sein.
Ja, und ich frage mich, warum sie diesen Browser überhaupt noch machen für Mac. Auf dem Mac gibt es so viele gute Browser, und das braucht den Opera wirklich nicht. Ja.
Wisst ihr,
Wenn
bei
er
wie viel
nicht.
Prozent er ist?
Ach, auf dem Mac, ich habe keine Ahnung, das wird nicht messbar.
Generell?
Also generell glaube ich dabei etwa, weiß ich nicht, 2 bis 3% oder so, ne?
Hätte ich jetzt
Schätzungsweise.
auch
Also
getippt, ja.
nicht über 5 auf keinen Fall.
Nikola, hast du dir den Opera mal angeschaut?
Ich habe Opera kurz installiert, ein bisschen rumgespielt, weil ich sehen wollte, wie der das. Ich hatte irgendwo gelesen, die hätten jetzt tolle neue Knöpfe zum Zoomen oben drin, habe ich aber nicht gefunden. Stattdessen gab es einen anderen komischen Pluspunkt, bei dem ich dann drauf gedrückt habe. Der erzeugt aber nur die Schnellauswahl, die ich wiederum ganz gut finde. Die Schnellauswahl ist, man kriegt ja so ein Fenster von 3x3 kleinen Bildern und in diese neuen Felder kann man dann Webseiten reinlegen, um da sozusagen dann schnell drauf zu drücken, so Kurzwahltastenmäßig.
Erinnert mich so
Das
ein
finde ich
bisschen
eine
ans
gute Idee.
iPhone, glaube ich. Ist es sowas Ähnliches? Beim
Ich kenne das iPhone nicht gut genug.
Ach so,
Keine
ja.
Ahnung.
Ja, sei es drum. Opera 9.5. Nikolai, deine Mecker-Ecke.
Meine Meckerecke ist auch nichts gerade Aktuelles, naja, für mich aktuell, aber es ist sowas, was kommt immer mal wieder vor. Ich habe ja hauptsächlich so kleine Kunden, die entweder eine Webseite haben, die so 10 Jahre alt ist, die sie mal verbessern wollen oder die noch gar nichts mit dem Internet zu tun haben. Von daher haben diese Kunden ziemlich oft keine Ahnung vom Internet. Und dann passieren solche Dinge, wie dass ich jetzt einen Kunden hatte, mit dem ich dann diskutiert habe. Der Kunde wollte, dass die News nicht mehr chronologisch erscheinen. Wobei ich der Meinung bin, dass der eigentliche Sinn von News ist, dass sie chronologisch erscheinen. Und dann musste ich länger mit denen diskutieren und habe dann auch überlegt, wie man das anders machen kann. Ich meine, man kann ja auch auf die Idee kommen, irgendwelche News zu gewichten. Nur dann ist es eigentlich nicht News, dann ist es irgendwas anderes. Magazin. Und solche Diskussionen führe ich dann. Oder ich hatte eine Kundin, der hatte irgendein Kollege was mit Dreamweaver für sie gemacht, irgendwie zusammengeklickt sie selbst hatte es in Dreamweaver gemacht und dann diskutierten wir, wie wir die Sache professionell aufziehen und sie wollte dann auch ein Content-Management-System haben und ich redete dann von Text-Pattern und so weiter und so fort, alles schön und gut und dann ganz am Ende fragte sie mich dann, wie sie sich das dann auch mit Dreamweaver macht und ich so, ja, mit Dreamweaver ist da gar nichts mehr, kommt gar nicht mehr vor. Da war sie so ein bisschen enttäuscht, weil sie sich doch extra irgendwie Dreamweaver zugelegt hatte, um darin rumzuklicken. Aber ich konnte ihr, glaube ich, auch nicht verständlich machen, warum Dreamweaver damit nichts mehr zu tun hat.
Ja, das ist das, haben auch viele Leute, die aus der Design-Ecke kommen, ist eben, es gibt für jede Anwendung ein Programm, ne? Zum Texte schreiben gibt es Word, zum Layouten gibt es InDesign, da muss es doch zum Webdesign auch ein Programm geben. Und das muss halt dann Dreamweaver sein. Und die können sich halt nicht vorstellen, dass es halt Webdesign einfach ein anderer Prozess ist, den man nicht mit einem Programm macht, sondern wo man eben verschiedene Techniken anwendet und so.
Ja, ich tue mich auf jeden Fall manchmal schwer damit, Kunden irgendwas zu erklären. Oder ich hatte auch schon Fälle, da rede ich dann an 3 Terminen mit einem Kunden über irgendwas und es scheint alles klar zu sein und am 4. Termin kommt dann irgend so eine Frage, die mir dann sagt, oh, da haben wir die ganze Zeit irgendwie aneinander vorbeigeredet.
Ja. Da fällt mir spontan gerade was ein. Wir hatten bei uns an der Agentur einen Kunden, der hatte 2 Designs bekommen, hat sich für ein Design entschieden.
Wir haben die Webseite wahrscheinlich.
Das Schönere schon. Oh, große Ausnahme verstehe ich auch nicht wieso. Auf jeden Fall hatten die sich entschieden. Wir haben angefangen, die Webseite zu machen, auch wirklich schöne Templates gemacht. Dann ging die ganze Sache in Typo 3. Da wurde ein Shop eingebaut. Die Webseite wurde finalisiert. Die haben noch schon mal drüber geschaut und haben die Texte schon korrigiert. Und die Webseite war wirklich von uns aus Agentursicht wirklich fertiggestellt. Ein Tag später ruft der Kunde an und sagt, wir hätten doch ganz gerne den Hintergrund, also das Layout, da sind wir nicht so zufrieden, das hätten wir gerne geändert. Die ganze Website ist produziert und dann fällt denen ein, dass die mit dem Design nicht glücklich sind. Wir alle standen da und haben auch überlegt so, hallo? Unglaublich.
Ja. Ich hatte im letzten Jahr, glaube ich, noch einen Kunden, der wollte unbedingt einen Newsletter haben. War auch kein Problem. Und dann ging es darum, dass er einen HTML-Newsletter haben wollte. Wir haben dreimal drüber diskutiert. Oder ich habe ihm versucht zu erklären, dass auch HTML-Newsletter auch für gestandene Webworker nicht so die einfachste Sache sind, wollte er aber trotzdem haben. Alles eingerichtet. Dann ging es darum, er wollte den Newsletter selbst rausschicken. Und im Endeffekt war es so, dass der Erste, den er dann rausgeschickt hat, ein vom Kunden selbst kreierter HTML-Newsletter, auch nur irgendwie Kraut und Rüben war und er dann auch nicht einsehen wollte, dass das vielleicht nicht so einfach ist, weil er hat ja ein Content-Management-System.
Hört ihr mich noch?
Also da kann ich einen Tipp, die Schuld sozusagen bei mir, weil ich es nicht richtig eingerichtet habe. Und dann solchen Leuten halt klar zu machen, dass das nicht ganz so einfach ist, ist mitunter schwierig.
Da kann ich eine kleine Empfehlung aussprechen für HTML-Newsletter, wenn es wirklich unbedingt nötig sein sollte. Also erstmal muss man natürlich ganz stark argumentieren, dass es ganz blöd ist, dass man das nicht macht. Falls es doch nötig ist, Word verwenden. Word ist nämlich auch ein HTML-Editor natürlich, ganz klar. Und Word erstellt praktisch HTML-Newsletter oder HTML-Konstrukte, die man dann auch wunderbar anzeigen lassen kann in Outlook. Also wenn man es in Word macht, sieht es dann genauso aus, wie es auch in Outlook aussehen wird. Und da kann man gut mit hantieren. Also wirklich ganz üble Sache, aber schnell und pragmatisch.
Ich habe dem unserem Kunden gerade erklärt, der diese Woche auch ein Newsletter haben will. Übrigens, er hat auch RSS-Feeds, also die wird er auch bekommen, darum geht's nicht, aber trotzdem Newsletter. Ich habe gesagt, bitte in Reintextform, weil. Und wenn HTML, also HTML dann nur, damit es hübsch ist, aber den machen wir dann wirklich sehr, sehr reduziert. Also nicht ganz im Design der Webseite, sondern das kriegt ein Kopfbild, dann kommt der Text da drunter und dann gibt's noch einen Footer. Mehr wird's nicht geben aufgrund der Kompatibilität. Und ich muss feststellen, der Kunde hat's gefressen. Der hat gesagt, ja, ist okay, damit kann ich mich arrangieren. Also ich habe wenig Schmerzen damit, indem ich keine Tabellenkonstrukte bauen muss, weil das geht über keine Kuhhaut, schon gar nicht über meine. Und alle sind glücklich, denke ich. Also man muss es den Kunden aber auch wirklich verkaufen.
Man kann da beliebig viel Arbeit reinstecken, wenn man es sauber machen möchte. Ja, also es gibt da Webseiten dafür mit ewig langen Kompatibilitätslisten.
Ja.
Das Problem ist einfach, es gibt einfach 35 Millionen verschiedene E-Mail-Rendering-Systeme und man kann es einfach nicht so machen, dass es wirklich robust ist und überall. Außer man macht vielleicht ein einziges Bild komplett. Aber es ist einfach uferlos. Und wenn es irgendwie geht, haltet sie ab und zeigt ihnen, vielleicht kann man ein bisschen was mit ASCII-Art machen, dass man ihnen zeigt irgendwie, wie man irgendwie auch mit einfachen Textmitteln irgendwie nette Ergebnisse bringen kann.
Damit sollte ich mal argumentieren. ASCII-Art.
Ja.
Okay, dann komme ich mal zu meiner Mecker-Ecke. Ich möchte es ein bisschen... ich habe mir das sogar notiert. Ich sehe es gerade. Skype Fullscreen. Diese Geschichte, die ich eben schon erwähnt hatte, also hatte ich es nicht in der letzten Technikwürze. Wie gesagt, Skype, Windows-Leute haben eine neue Version, eine Beta rausgebracht für Windows. Und das ist nicht mehr, wie gesagt, das kleine Fenster, sondern ist eine Fullscreen-Applikation, die man zwar auch verkleinern kann, aber die Idee ist, dass es eine komplette Suite an sich ist, indem ich meine Kontakte links habe und rechts davon den ganzen Content-Bereich. Die Software ist extremst hässlich, extrem unübersichtlich, extrem hässlich, extrem, habe ich schon unübersichtlich gesagt.
Also die versuchen wieder mal so eine Art Betriebssystem im Betriebssystem zu machen, ne?
Exakt so. Es ist total.
So ein altes, ja.
Es ist lächerlich. Und da sind Videos drauf in High Definition, wo wirklich der Produktmanager und auch der Chefentwickler der Windows-Abteilung super am Schwärmen sind und haben gedacht, Mensch, oh, wir sind so mega stolz und das ist unser Baby und oh, wir lieben das und oh, ist das schön, ja. Und die Kommentare, die ich an diesem Tag gelesen habe, ich habe auch kommentiert, die sind vernichtend, aber durchweg, also 99% der Kommentare, die in diesem Blogbeitrag waren, die waren komplett daneben. Also im negativen Sinne jetzt für die Softwareentwickler, weil alle gesagt haben, Skype ist für uns ein Kommunikationstool, so sehe ich das auch. Das muss im Hintergrund bleiben und möglichst klein und möglichst schmal. Und diesen Weg, den die gehen, daraus eine Fullscreen-Applikation zu machen, sowas wie Photoshop zum Beispiel, das geht gar nicht.
Genau das Gegenteil muss gemacht werden eigentlich. Ja, der Footprint muss verkleinert werden, ganz klar.
Fürchterliche Geschichte. So, die zweite Sache, die ich habe, ist vom gewissen Steve Smith. Der hat eine Website, die nennt sich Ordered List. Haben auch sehr viele im RSS Feedreader abonniert. Warum ich auf diese Geschichte komme, hat einen Artikel geschrieben, Single Line CSS. Da geht es darum, dass er mal einen unkonventionellen Weg geht, sein eigenes CSS zu schreiben. Und zwar schreibt er wenn er jetzt ein Element bestücken möchte mit CSS-Sachen, nicht untereinander die ganz einzelnen Attribute, sondern die Attribute zu einem Element packt er in eine Linie. Das heißt, wenn er den Body definiert, dann kommt da Font Family und Line Height und was auch immer wirklich hintereinander weggeschrieben, sodass jede einzelne Linie in diesem CSS-File wirklich eine Elementendefinition ist mit dessen Attributen. Warum ich da jetzt nochmal drauf zurückkomme, ist, weil erscheint diesen Artikel aber, ich glaube, jeden dritten Tag noch einmal um ein Zeichen zu erweitern. Zumindest kriege ich ständig Updates vom RSS-Feed, dass sich was Neues in diesem Artikel ist. Ich finde es fürchterlich und ich muss nochmal drüber meckern, weil ich finde es extrem schlecht wartbar, das CSS, besonders wenn ich jetzt mal einen großen Bereich auskommentieren möchte, um zu gucken, wie sieht das aus, wenn ich da jetzt was rausnehme, ist da eventuell ein Bug drin oder was auch immer. Ich finde es unübersichtlich, absolut blöd und ich meine, es gibt zwar welche, die schwören drauf, aber ich finde es Quatsch. Wie denkt ihr darüber?
Also ja, genau wie du.
Ich muss ein bisschen widersprechen. Also normalerweise lege ich das CSS auch so an, dass erst die Bezeichnung steht, Klammer auf, dann die ganzen Sachen, die ich festlegen will und dann Klammer zu. Aber in einigen Fällen habe ich es bei mir auch schon so gemacht, dass bestimmte Elemente nur in einer Zeile stehen. Und zwar dann, wenn ich beispielsweise sowas habe wie eine Navigation und da verschiedene Sachen austauschen muss, sodass einfach in jeder Zeile sozusagen nur ein Hintergrundbild verschoben wird.
Ach
dann
sowas,
alles in einer Zeile, weil das in dem Bereich, in dem kleinen Bereich dann übersichtlicher ist. Und so ist es manchmal auch mit Schriften, wenn ich einfach nur verschiedene Schriftgrößen einstelle, da reicht es mir dann auch, das in einer Zeile zu machen.
Das ist richtig. Also ich habe auch jetzt eine Webseite, wo ich irgendwie in der Navigation 8 verschiedene Farben habe. Und das ist immer das Gleiche, nur die Farbe ändert sich. Und da habe ich auch untereinander geschrieben, komplett. Aber ansonsten, das ist das komplett jetzt aufs gesamte CSS zu übertragen, finde ich absolut unübersichtlich schwachsinnig.
Das stimmt,
und
ja.
Würde wahrscheinlich meine Arbeitszeit verdoppeln, irgendwie, die ich mit CSS hätte.
Ich muss was sagen, also Entschuldige.
Das Beispiel, das er genannt hat, in dem Beispiel, das er da schreibt in seinem Artikel, da stehen nur 5 Zeilen untereinander. Ja. Hm. Und schon diese 5 Zeilen sind nicht besonders übersichtlich, weil einfach die Ordnung immer anders ist in den jeweiligen Elementen. Da findet man nichts wieder.
Richtig. Und vor allen Dingen mal eben was auskommentieren, da musst du ja elendig horizontal scrollen.
Ja.
Was ich sagen muss, wenn ich Einzelattribute habe, so habe ich das auch bei Sevenote, bei dem Relaunch gehandhabt. Ich schreibe wirklich alle Attribute untereinander. Allerdings, wenn ich nur ein einziges Attribut habe, dann schreibe ich das grundsätzlich in einer Zeile, wenn es ein Attribut ist. Aber sobald es 2 sind, breche ich das eben auf mehrere Zeilen. Also so mache ich das zum Beispiel.
Ja, abgesehen davon ist die Website Ordered List eine hervorragend gestaltete Website, die einfach sehr, sehr gut aussieht. Und die Webdesign-Fähigkeiten von Steve Smith muss man nur bewundern.
Okay, ja, ich denke, soweit sind wir durch. Ich habe nichts mehr zu meckern. Ich weiß nicht, wer es hören wollte, aber Dirk Jessel wollte von uns dreien auch unbedingt wissen, wie das Fußballspiel heute ausgeht, Deutschland gegen Türkei. Eure Tipps?
Ich bin ja mit dabei bei dieser Webkrauts tippen gegeneinander die EM-Sache. Ich muss sagen, bei der beim Achtelfinale habe ich kein einziges richtig getippt. Ich bin gespannt, wie das jetzt weiterläuft. Ich habe jedenfalls getippt Deutschland-Türkei 2-1.
Mhm. Führt Peter Müller in der Liste noch oder ist er Zweiter? Der hat ja auch beim Treffen so geschwärmt, dass er so gut war. Schönen Gruß an dich, Peter, übrigens.
Ich glaube, der Stefan oder sowas, wer auch immer dahinter steckt, ich geh gerade noch mal rein, da kriegst du einen aktuellen Wert. Ja,
super.
Der Stefan, ich weiß nicht, welcher Stefan es ist, führt auf jeden Fall.
Der Nitsche Stefan vielleicht.
Höchstwahrscheinlich.
So, wo ist denn der Peter auf dem Platz?
Ich habe keine Ahnung, welchen Namen er benutzt.
Ach so, PM Müller oder so.
Peter Müller, Platz 18.
Ach so, ja, dann ist er ein bisschen abgesagt. Aber er hat auch nicht jedes Spiel mitgespielt, habe ich, glaube ich, gehört. Gerrit, dein Tipp für heute.
Ja, also das Spiel beginnt ja in einer Dreiviertelstunde.
Ja, ich muss schnell sein mit dem Upload der Folge.
Ja. Ich bin ja kein Fußballfreund, kein Fußballfan. Deswegen kann ich mich nicht wirklich konsequent zu äußern. Ich sage trotzdem, dass Türkei gewinnt natürlich. Cool. Und zwar nach Elfmeterschießen. Das ist wieder Elfmeterschießen, ja. Also irgendwie, weiß ich nicht. Was sind das für Ergebnisse? 5-4? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Also 0-0. Und dann, oder 1-1 und dann irgendwie Elfmeterschießen. Aber aha. Türkei gewinnt.
Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich kein klassischer Mann im deutschen Sinne. Und zwar, dass ich Fußballfan bin. Ich mag Fußball eigentlich überhaupt nicht. Ich schaue es höchstens, wenn mal WM ist, da schaue ich ein paar mehr Spiele. Oder bei der EM schaue ich nur vermeintlich interessante Fußballspiele. Deswegen, so mit meiner Unkenntnis kann ich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass Deutschland gewinnt. Andererseits sind die Türken dafür berühmt. In den letzten Spielen haben sie es gezeigt, dass sie in der allerletzten Minute noch 3 oder 4 Tore schießen können, im Prinzip. Von daher könnte es auch für mich darauf hinauslaufen, dass es 0-0 ist und am Ende die Türkei vielleicht gewinnt.
Und machen wir uns nichts vor, die Türken, die wollen es auch mehr. Die sind noch hungriger drauf auf den Titel, glaube ich.
Genau.
Und ich glaube, dass da die Motivation eine Rolle spielt und die deswegen. Ja.
So, dann sind wir am Ende. Ich fand eine hervorragende Sendung. Ich habe euch ja jetzt endlich auch mal persönlich kennengelernt. Nikolai, für dich das erste Mal. Ich hoffe, wir hören dich nochmal wieder in Technikwürze.
Jederzeit.
Du darfst auch nochmal, weil du das erste Mal dabei bist, deine Webseite nennen.
Oh, alles über mich zu finden ist unter www.textformer.de.
Sehr schön.
Ach, was für ein wunderschöner Satz das war.
Gerrit, bei dir wissen wir, du bist der Prägnante, prägnanz.de.
Jo.
Und meine Website interessiert nicht. So, vielleicht nächste Woche wieder eine neue Folge von Technikwürze, müssen wir mal schauen. Mit wem dann auch immer. Und ich danke, dass ihr dabei wart, ihr als Hörer. Und natürlich auch Dank an Gerrit und an Nikolai. Danke, ihr zwei.
Schönen Abend noch.
Ja, tschüssi.
Und dann machen wir nochmal das Outro.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.